meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu dieser Vorlesung und entschuldige mich, falls Sie heute, also für meine Stimmfähigkeit heute, die besonders eingeschränkt ist, wenn sie so schwach wird, die Stimme, dass Sie nichts verstehen, dann bitte fragen Sie, hören kann. Ich komme zu dem ersten Themenbereich, den ich eigentlich schon dem Programm nach letztes Mal hätte anfangen wollen, nämlich dem Themenbereich, der sich mit Kultur, der Kulturalität, dem Begriff von Kultur befassen soll. Und das ist eigentlich ein nicht behandelbares Thema, so scheint mir, es ist zu differenziert. Ich werde mich tatsächlich nur auf einige wenige Punkte konzentrieren, die mit der Kulturalität in der Philosophie speziell zu tun haben. Trotzdem muss ich ein paar allgemeinere Sachen zum Begriff von Kultur auch sagen. Aber im Grunde geht es mir darum, was ich letztes Mal, also vor 14 Tagen, Ihnen in einem Zitat, und ich habe den Autor nicht genannt, wenn Sie sich vielleicht erinnern, in einem Zitat vermitteln wollte. Ich wiederhole dieses Zitat noch einmal und nenne dann natürlich auch den Autor. Es war folgender Text: Es wäre nützlich gewesen, wenn Kant bei der Untersuchung der Beschränkungen des menschlichen Geistes seine eigenen Beschränkungen näher untersucht hätte. Seine, nicht im persönlichen Sinn, sondern seine als Teil einer Nation, einer Klasse, einer Tradition, einer Zivilisation und dergleichen. So viel habe ich letztes Mal zitiert. Der Autor des Zitats war Johann Galtung. In einem Text aus den frühen 80er Jahren, wo Galtung, der den Titel trägt, dieser Text, Struktur, Kultur und intellektueller Stil. Also Galtung hat da ein Verhältnis untersucht zwischen verschiedenen Kulturen und intellektuellen Stilen. Ich werde ein bisschen mehr dazu dann heute auch noch sagen, aber nicht allzu viel. Dieses nicht allzu viel bezieht sich darauf, dass die Themen der heutigen Vorlesung ausführlicher auf der Homepage sind, als ich sie hier vortrage. Also wenn Sie sich mit diesem Thema spezifisch auseinandersetzen wollen, dann bitte sehen Sie auf der Homepage nach. Da gibt es mehr Text, als was ich hier heute vortrage. Ich gehe zum ersten Punkt, der Begriff von Kultur. Das ist ja fast ein Mantra geworden, schon seit langem, wenn jemand über den Begriff von Kultur spricht, eine Studie zu zitieren, die 1963, also vor circa einem halben Jahrhundert, veröffentlicht worden ist. Die Studie stammte von Gröber. Gröber und Kluckhohn haben 1963 eine Arbeit veröffentlicht in englischer Sprache, die verschiedene Kulturbegriffe, die damals in den 60er Jahren in der Literatur für sie feststellbar waren, verschiedene Kulturbegriffe zu unterscheiden und zu beschreiben. Und sie haben 164 Fälle beschrieben und analysiert von diversen Kulturbegriffen. Nun sind das natürlich nicht so grundlegend verschiedene Begriffe 164 Mal, aber doch ist die Zahl bedeutend. Und wenn man bedenkt, dass das vor einem halben Jahrhundert war und in der Zwischenzeit so etwas wie eine kulturalistische Wende in mehreren Wissenschaften, auch in der Philosophie, stattgefunden hat, dann kann man leicht sich ausrechnen, dass die Zahl der unterscheidbaren Begriffe von Kultur in der Literatur der Wissenschaften in der Zwischenzeit nicht abgenommen, sondern zugenommen hat und es daher durchaus nicht möglich ist, von einem einzigen Begriff von Kultur zu sprechen, der allgemein etabliert wäre. Mir scheint aber grob gesagt, kann man sehr grob, aber immerhin kann man schon sagen, es gibt grundsätzlich einen weiten und einen engen Verwendungsbereich des Wortes Kultur in den Wissenschaften, wie auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Ein weiter Verwendungsbereich liegt dann vor, wenn mit Worten wie Kultur, kulturell, auch Plural, Kulturen etc., wenn mit solchen Worten sämtliche gesellschaftlichen Bereiche beschrieben werden sollen. Also wenn unter diesem Wort auch die Art, wie Menschen kochen oder sich medizinisch betreuen lassen oder Sport betreiben, das alles unter Kultur fällt, dann hat man einen weiten Begriff, der manchmal auch dann verschwommen oder konturenlos wird. Ein engerer Kulturbegriff, den haben wir im Deutschen mehr als noch in anderen Sprachen üblich, der bezeichnet, sagen wir, bestimmte Bereiche des Verhaltens der Gesellschaft. Also wenn Sie zum Beispiel an das deutsche Wort Kulturnachrichten oder eine Kulturabteilung von irgendwas, eines Magistrats oder so, denken, dann befasst sich die Kulturabteilung eben nicht mit allen möglichen Dingen, sondern nur mit bestimmten. Oder wenn Sie etwa googeln, Hochkultur, das deutsche Wort Hochkultur oder auch ähnliche Ausdrücke in anderen europäischen Sprachen, dann finden Sie zunächst bei Google so Einträge, die irgendwie Opernhäuser oder ähnliche Dinge betreffen und nicht das allgemeine Verhalten einer Gruppe oder einer Gesellschaft. Also ein engerer Kulturbegriff. Ich werde grundsätzlich den weiteren verwenden. Also wenn ich von Kultur oder Kulturalität spreche, dann meine ich nicht einen gesonderten Bereich des menschlichen Verhaltens oder eines Gruppenverhaltens, sondern eine spezifische Form, die möglicherweise alle Bereiche betrifft. Eine spezifische Ausdrucksweise des menschlichen Lebens oder der menschlichen Weltgestaltung, die möglicherweise eben auch den Sport und auch das Essen und die Unterhaltung und so weiter und nicht nur das, was man vielleicht mit Hochkultur primär assoziieren kann, betrifft. Und das hat wohl Galtung auch im Sinn mit diesem Zitat, wenn er sagt, Kant hätte sich nützlicherweise die Frage stellen können, was seine Beschränkungen als Teil einer, er sagt Galtung hier, Zivilisation sind. Ob es solche Beschränkungen des Denkens gibt, auch des philosophischen Denkens, die sozusagen auf eine bestimmte Kultur oder Zivilisation verweisen, das ist die Frage bei der Frage nach der Kulturalität von Philosophie. So als erster Punkt sozusagen. Der Kulturbegriff ist sehr vielfältig, aber wenn man will, kann man sehr weiten und engere Begriffe unterscheiden. Der zweite Punkt dazu betrifft den Plural. Seit dem 18. Jahrhundert, seit Herder etwa in der deutschen Tradition, seit dem 18. Jahrhundert wird auch der Plural verwendet, dieses Wortes, das aus dem Lateinischen kommt und eigentlich von der Wurzel her bedeutet, etwas bearbeiten, etwas hegen und pflegen, kolere. Davon kommt das deutsche Wort Kultur. Und nun wird der Plural betont. Im 18. Jahrhundert spricht man oder sprechen einige Autoren erstmals von Kulturen im Plural. Das war nicht üblich vorher. Aber Sie meinen damit etwas, was ja tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen beunruhigend ist. Und was wir offenbar bei anderen Lebewesen nicht geneigt sind festzustellen, oder wir vermuten, dass andere Lebewesen das nicht produzieren. Nur die Menschen tun das. Nur die Menschen produzieren Kulturen. Also da wird etwas beschrieben, nämlich etwas ziemlich Umfassendes. Menschen bauen Städte, sie richten ihre Gesetze ein, sie sprechen bestimmte Sprachen, etc., etc. Und sie verhalten sich nicht anders als eben so kulturell. Und nun gibt es mehrere Möglichkeiten davon. Also, wie soll ich das verständlich herüberbringen, was da beunruhigend dran ist? Wir sind gewohnt, glaube ich, allgemein zu sagen, dass Bienen Waben bauen, die ein perfektes Sechseck darstellen. Und Bienen tun das so. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass Bienen manchmal darüber nachdenken, ob sie nicht die Waben quadratisch bauen könnten. Ob nicht wirklich ein Bienenvolk irgendwo in der Welt die Waben quadratisch baut oder dreieckig, in gleichseitigen Dreiecken das Ganze macht, sondern die bauen immer schon sozusagen, und sie werden es auch immer tun, nehmen wir an, ihre Waben sechseckig. Das ist die Bienenkultur sozusagen oder die Bienennatur. Bienen tun von Natur aus das so und sie machen das richtig. Menschen bauen auch Dörfer, Städte, bilden Gesellschaften und so. Sie tun es nur nicht alle gleich. Also Menschen sind sozusagen von Natur aus kulturlich, haben bestimmte Formen der Gestaltung der Welt, und es kann schon sein, dass es irgendwo eine Gruppe gibt, die über längere von Menschen gibt oder gab, die über längere Zeit alle Bauten in Sechsecken ausgeführt hat. Ich weiß es nicht, ob das jemals jemand beobachtet hat oder festgestellt hat, aber denkbar wäre das. Nur alle tun das nicht. Also es gibt ganz verschiedene Arten zu bauen. Es macht einen Sinn, wenn wir sagen, es gibt einen ägyptischen Baustil und es gibt einen byzantinischen Baustil und es gibt die Bauauffassung der Moderne. Sowas macht einen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn wir sagen, es gibt einen menschlichen Baustil. Und das ist das irgendwie Beunruhigende daran. Wenn wir tatsächlich die Menschheit in allen ihren Ausdrucksformen sozusagen vor uns sehen wollen, dann finden wir die natürliche Kultur nirgendwo, sondern immer eine bestimmte menschliche Kultur in einem weiten Sinn. Und das ist besonders, sagen wir, beunruhigend, wenn solche Disziplinen in dieser Menschheitskultur auftreten oder in diesen Menschheitskulturen im Plural auftreten, die nach Universalismus streben. Zum Beispiel nicht sagen, oder die nach so Theorien streben, wie die Mathematik, die Logik, auch die Philosophie im Allgemeinen, sie doch beinhalten, nach universell gültigen Aussagen streben. Da muss man sich immer fragen, ja, ist das überhaupt erfolgversprechend? Ganz offensichtlich, auf einigen Gebieten haben wir uns abgewöhnt, da kulturrelativistisch zu fragen oder zu denken und sagen, das ist realistisch, dieser Universalismus, aber diese Gebiete sind nicht so umfassend. Solche Gebiete sind tatsächlich die Mathematik, die Logik, vielleicht Methoden der formalen und der Naturwissenschaften, aber sehr viel mehr ist es nicht. Also wir haben zum Beispiel nicht eine für die ganze Menschheit entwickelte und einsichtige und gültige Theorie sozialer Gerechtigkeit oder der Wahrheit oder ähnlichen Dingen. Also dieser philosophischen Grundkonzepte, da gibt es offenbar unterschiedliche Kulturen auch diesbezüglich. Ja, das war mein zweiter Punkt. Es gibt den Plural und der Plural ist von einer gewissen Beunruhigung begleitet.
Aber in der Ethik gibt es doch bestimmte kulturübergreifende Grundwahrheiten, goldene Regeln.
Das ist aber schon, die goldene Regel wird immer als Beispiel angeführt, ja, aber es ist schon ziemlich das einzige Beispiel, das man wirklich findet. Also es gibt natürlich in der Ethik, es ist nicht ganz das einzige Beispiel, nur alle anderen Beispiele, die goldene Regel, von der wird immer gesagt, ja nun, dieses, du sollst jemandem nicht tun, was du nicht willst, dass dir getan wird, oder auch umgekehrt, du sollst jemandem tun, wovon du willst, dass dir getan wird, die auch nicht unproblematisch ist in ihrer Begründung. Diese goldene Regel findet sich explizit in sehr unterschiedlichen philosophischen Traditionen und Kulturen. Explizit. Also formuliert. Sie findet sich formuliert in der frühen chinesischen, wie in der frühen griechischen, wie in der frühen indischen Literatur explizit. Und zwar in Varianten und mit Begründungen. Also das scheint etwas zu sein, auf das fast alle gekommen sind. Das ist fast vergleichbar damit, dass der pythagoreische Lehrsatz sich auch in ähnlicher Weise in der chinesischen Geometriegeschichte wie in der griechischen Geometriegeschichte wie in der ägyptischen findet, unabhängig voneinander. Es wird so entdeckt sozusagen, die goldene Regel. Nur wie viel sagt die goldene Regel? Also wie viel begründet die goldene Regel? Welche Normen werden mit ihr begründbar? Das ist die zweite Frage. Wenn es dann darum geht, tatsächlich zum Beispiel im Bereich der Menschenrechte, ein bestimmtes Menschenrecht zu begründen, zu rechtfertigen, dann ist sie nicht mehr, dann ist sie zu leer, dann ist sie zu trivial sozusagen. Denn man weiß nicht genau, was jemand will, dass ihm getan wird. Es gibt Masochismus, es gibt den glücklichen Sklaven. Schon bei Aristoteles die Überlegung, ob es den glücklichen Sklaven gibt, und das meine ich jetzt nicht nur aphoristisch, sondern es gibt es ja wirklich, und die goldene Regel ist eine zu abstrakte Regel. Wenn es aber dann darum geht zu fragen, sind die beiden Geschlechter gleichberechtigt, weil gleichwertig in allen gesellschaftlichen Umständen, dann hilft die goldene Regel nicht mehr weiter. Und nicht einmal so etwas wie der kategorische Imperativ, der dieser dann in dem Punkt ähnlich ist. Aber die goldene Regel ist tatsächlich das Beispiel, das stimme ich Ihnen vollkommen zu, nur es ist ein zu geringes Beispiel. Also mir scheint es nicht ausreichend. Viel hängt davon ab, wie sie angewandt wird. Also was man mit ihr genau begründet, wie bei allen diesen ethischen Grundsätzen.
Ist denn dann der zweite Teil des Dekalogs, also wenn man diese ersten drei göttlichen Gebote wegzieht?
Auch also allgemein.
Dann, also das, was nicht geworden ist.
Du sollst keine Stammesangehörigen töten.
Ja. Ja, ja.
Ja, ist ja auch schon groß in Berlin.
Du sollst nicht töten, aber eingeschränkt, du sollst nicht bestimmte töten. Und in gewisser Weise ist sogar der Hinweis, auf den Sie jetzt gegeben haben, du sollst keine Stammesangehörigen töten, der Hinweis auf diese alte, vormoderne, sagen wir mal, orientalisch-antike Stammeskultur, zwar richtig, aber ein bisschen unfair, denn in der gleichen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die UNO die allgemeinen Menschenrechte deklariert hat, in dieser Zeit wurden dann auch Menschenrechtspakte formuliert und das ist 20. Jahrhundert. Das ist nach der Mitte des 20. Jahrhunderts oder um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Also es ist nicht im fernen Orient, in ferner Vergangenheit. Und da in diesen Menschenrechtspakten der Europäischen Gemeinschaft steht bei jedem Individualrecht eine einschränkende Klausel. Also so ähnlich wie, du sollst nicht Stammesangehörige töten, da steht nicht in der Europäischen Gemeinschaftserklärung der 1950er Jahre, aber da steht drin, jeder Mensch hat ein Recht von Geburt für also politische Freiheit und Versammlungsfreiheit und so weiter, es sei denn, oder unter diesen und jenen Bedingungen, und die Bedingungen werden genannt, nämlich wenn er nicht die demokratische Grundordnung in Frage stellt. Also es wird die demokratische Grundordnung dann als einschränkende Klausel, so wie dort die Stammesangehörigen, die man nicht töten darf, eingeführt. Eine einschränkende Klausel. Und tatsächlich ist die Menschenrechtsliteratur voll mit diesen einschränkenden Klauseln und deren Interpretation. Es ist ein interessanter Sachverhalt im Übrigen, dass diese nach der UNO-Deklaration, die ja darauf beruht hat, dass man allgemeine, für alle Menschen geltende, einsichtige Normen formulieren kann und muss, dass dann die praktischen anwendbaren Bestimmungen immer diese Einschränkungen enthalten. Also das ist schon bedenklich. Und die sind nämlich wieder kulturell, diese Einschränkungen. Ein paar Jahre nach der Europäischen Gemeinschaft, dieser Text stammt, glaube ich, aus 1952 und der andere aus den späten 60er Jahren, hat es eine Kairo-Deklaration der islamischen Menschenrechte gegeben. Es gibt mehrere Deklarationen islamischer Menschenrechte und die Kairo-Deklaration ist eine der durchdachten davon, also das ist auch ein interessanter Text, aber die hat genauso wie die Europäische Konvention zu jedem Punkt eine einschränkende Klausel. Dort allerdings heißt die Klausel nicht, dass jemand dieses und jenes Grundrecht sich selbst verwirkt, wenn er die demokratische Grundordnung in Frage stellt. Das heißt dort nicht so, sondern wenn er den Gesetzen der Scharia widerspricht. Also immer dann, wenn die europäischen Texte von Demokratie reden, redet die Kairo-Deklaration von der Scharia. Das hat dieselbe Funktion. Die Scharia in dem Text aus Kairo hat dieselbe Funktion wie das Wort Demokratie in Straßburg 10 Jahre vorher.
Klar. Wenn ich meine Menschenrechte, die auf das Individuum ausgerichtet sind, an sich versehe und begründe mit einem totalitären ideologischen Standpunkt, der sagt, wenn du den Glauben abfällst, dann wirst du getötet, du hast keine Religionsfreiheit und so weiter. Jede staatliche Anordnung ist hinfällig, wenn sie gegen die Scharia verstößt.
Es ist ein eigenes Thema und vielleicht gehe ich, ich habe es auch vor, auf das Thema ausführlicher einzugehen, aber eigentlich erst so im Jänner oder so. Ja, ich habe es im Buch gemacht und ich habe es auch im Vorlesungsmaterial viel ausführlicher und detaillierter, also differenzierter. Ich möchte jetzt nur so viel sagen. Die Universalität von Menschenrechten ist eine... hat mehrere Aspekte oder mehrere problematische Felder. Und nur eins davon betrifft die Philosophie oder nur einige davon betreffen die Philosophie. Ja, zum Beispiel diesen Aspekt, dass es sich um eine ideengeschichtliche Produktion aus dem liberalen, neuzeitlichen Europa handelt. Also das ist nicht aus dem Christentum entwickelt und nicht aus dem Islam, überhaupt nicht aus einer dieser führenden Religionen, sondern aus dem Widerstand dagegen entwickelt. Das ist also eine europäische Widerstandsgeschichte Und diese Widerstandsgeschichte hängt sehr stark mit einem Selbstverständnis des Menschen zusammen als Subjekt, als individuelles Subjekt. Also man sagt dann oft abkürzend, das ist die liberale westliche Denktradition, der Subjektivismus, der Individualismus. Und hat dann natürlich schon eine Konkurrenz in anderen Traditionen. Und das ist natürlich ein philosophisches Problem auch, aber nicht nur. Denn da wurden in Zeit der Französischen Revolution zunächst explizit oder der Amerikanischen Revolution, also Virginia und Paris um 1800 herum, kurz vorher, kurz nachher, wurden Individualrechte definiert, wie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit und die Glaubensfreiheit, ja, die Religionsfreiheit. Das ist immer so ein springender Punkt gewesen, Gedanken- und Religionsfreiheit. Die wurden da formuliert und zwar auf das Individuum hin, aber nie praktiziert. Also es gibt keine Verfassung nachher, seither, die das gänzlich zur Disposition gestellt hätte. Am nächsten kommt noch die der Vereinigten Staaten von Nordamerika, aber keine europäische.
Ich meine, eingebildet, das ist vom Agamben gewesen, die Untersuchung, oder? Also wo er diese Souveränität des Menschen mit der Geburt im 18. Jahrhundert entwickelt. Und ich meine zu erinnern, dass er gesagt hat, dass das grundsätzlich an das, was dann im Dritten Reichs Blut und Boden definiert worden ist, an den Ort, wo man geboren worden ist, und an die Abstammung gebunden war. Also ich glaube, er hat so argumentiert, dass die Menschenrechte aus dem heraus sich entwickelt haben und dann praktisch die extremste Ausprägung im Dritten Reich gefunden haben.
Also das ist, der Agamben interpretiert das so und er hat ja auch was, das hat ja auch ein Fundament in der Sache. Also er hat allerdings darauf etwas hingewiesen, was in der Menschenrechtsdebatte, also in der Geschichte dieser Zeit, 1789 und seit der Virginia Bill of Rights immer wieder verdrängt worden ist. Da sollte Blut und Boden gar keine Rolle spielen. Also egal Herkunft und das sollte gar keine Rolle spielen in der Selbsterklärung. Aber da Agamben tut sozusagen die verborgene tatsächliche Verhaftung in dem, die zeigt er auf. Und da hat er natürlich schon recht. Wenn er sagt, so wie Sie es jetzt auch, das erinnere mich nicht, ob er das sagt, aber wenn er das sagt, dass das sozusagen kulminiert dann in der im Blut- und Bodenrecht der Nationalsozialisten in Deutschland, ja, dann wird man irgendwie, dann schwimmt man sprachlich in der Sache. Denn nichts hat die nationalsozialistische Ideologie mehr verabscheut als diesen Universalismus der Menschenrechte. Also da gibt es einige auch offizielle Texte und gar nicht wenige Erklärungen so von Goebbels oder ähnlichen Autoritäten, die die Universalität als solche vollkommen verwerfen und die immer auf die Idee von Menschenrechten dann auch verweisen und sagen, das ist eine jüdische Idee, das ist eine universal formalistische Idee, tatsächlich gibt es nur Rechte des Volkes und Stammes. Ja? Also die Nationalsozialisten haben eigentlich mit der Blut- und Boden-Ideologie, die ja sehr konsequent durchgeführt wurde, dem Selbstanspruch der Menschenrechtstradition diametral widersprochen. Und der Agamben weist darauf hin, ja tatsächlich sind ja die Menschenrechte gar nicht so universalistisch jemals gewesen, wie das deklariert wurde. Und da hat er natürlich auch wieder recht. Schließlich ist die Verfasserin der Droit des Femmes guillotiniert worden. Vielleicht nicht nur wegen dieser Droit des Femmes, es gab schon auch andere Gründe, Olympe de Gouges aus dem Weg zu schaffen, aber dass sie überhaupt darauf hingewiesen hat, dass die Menschenrechte der Französischen Revolution Männerrechte sind, und nicht, dass das, dieser L'Homme, der da vorkommt, Déclaration des droits de l'Homme, dass das wirklich den Mann bezeichnet und nicht den Menschen, das war schon auch ein Skandal. Aber, ja, das ist wieder die Haiti-Geschichte dann, aber das müsste man extra. Ja. Na, wie gesagt, es ist das eine sehr weite Sache. Ich bin ja nur jetzt aufgrund des Hinweises auf die goldene Regel darauf gestoßen. Ich bleibe aber wieder und gehe zurück zu dem Thema. Und es betrifft ja auch nicht nur den Menschenrechtsbereich oder nicht nur die Ethik. Wenn man sagt, es gibt Kulturen im Plural und eines der Produktionsfelder von vielen, vielleicht nicht von allen menschlichen Kulturen sind Philosophien. Also es entwickeln sich in den menschlichen Kulturen nicht nur Baustile, medizinische Verfahrensweisen, astrologische Weltbilder oder sonst was, sondern es entwickeln sich auch oder werden entwickelt unterschiedliche Philosophien. Die Ethik ist nur ein Bereich davon, betrifft auch Metaphysiken und Erkenntnistheorien etc. Und da mit so etwas hat sich eigentlich die antike Philosophie oder Wissenschaftstradition nicht auseinandergesetzt. Wir finden dieses Thema nicht wirklich bei Platon und Aristoteles und eigentlich auch nicht bei den alten Chinesen, aber wir finden es bemerkenswert früh, dieses Thema der Kulturalität von allen, sagen wir jetzt, Produktionen, geistigen und materiellen Produktionen von Menschen. Und zwar bei einem Autor. Gestern hatten wir ein Seminar zu diesem Autor. Namens Ibn Khaldun. Der Name sagt schon, dass er ein arabischer Autor ist. Er stammt aus dem Maghreb, aus Tunis gebürtig und lebt auch einen großen Teil seines Lebens in Maghreb. Stirbt schließlich 1406. Das ist jetzt schwierig. Ich schreibe halt gestorben am besten. Ich kann ja nicht ein Kreuz hinschreiben. Ich kann auch keine Rune hinschreiben oder irgendetwas. Es gibt Leute, die dann das da hinschreiben. Aber das kann man ja auch mit der Geburt.
Das ist meistens geboren.
Ja, und dann sagen sie vielleicht zu. Abgeboren. Ja, jedenfalls diese 1406. Gestorben. Und das ist auch nicht ganz richtig, weil das ja die christliche Zeitrechnung ist. Also ich müsste eigentlich schon das Jahr der Hedschra sagen, weil das ja auch im Selbstverständnis der arabisch-islamischen Kultur einen Unterschied macht, wie lang die Zeiträume sind. Aber ich schreibe halt 1406. Und da ist dieser Ibn Khaldun, der hat Folgendes gemacht, was in sozusagen, glaube ich, zum Pionier einer Theorie zu dieser Frage der Kulturalität menschlicher Gesellschaften macht. Hat er nur wollen eine Geschichte der Araber und Berber schreiben. Also er war ein Richter, ein Theologe und Jurist, politischer Ratgeber, Fürstenratgeber etc. Das war aber eine übliche Gelehrtenkarriere zu seiner Zeit. Aber er wollte eine Geschichte der Araber und Berber schreiben und hat das auch getan. Nur ist er dabei draufgekommen, dass über die Geschichte der Völker, die er untersucht, sehr unterschiedliche Berichte vorliegen. Und manche dieser Berichte sind nach seiner Auffassung hundertprozentig falsch. Manche könnten wahr sein, sie könnten aber auch falsch sein. Und manche sind sehr wahrscheinlich richtig und sie verweisen auf etwas, was man tatsächlich empirisch untersuchen kann. Und das hat er, diese Sache hat er nun, das ist seine erste Leistung, denke ich, wissenschaftsgeschichtlich, ist er systematisch angegangen. Er hat gefragt, welche Aussagen über die Vergangenheit sind sicher falsch? Welche sind möglicherweise wahr? Welche sind wahrscheinlicherweise wahr? Und welche sind sicher richtig? Also er hat so eine vierstufige Frage gestellt, wie das in der Scharia-Tradition ja auch in der Ethik immer, sie haben ja nicht gut und böse, sondern verboten und erlaubt, sondern sie haben immer vier Stufen, und er hat das auch so durchgeführt. Und dann hat er gesagt, ja, sicher falsch sind solche Aussagen über eine menschliche Gesellschaft, sei es in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, die einem Naturgesetz widersprechen. Wenn berichtet wird, dass bestimmte Dinge getan wurden oder geschehen sind, die gar nicht stattfinden konnten, dann ist das Lüge, und selbst dann, wenn alle Autoritäten, alle Traditionen das berichten, dann ist das sicher falsch. Also sein erstes Kriterium, um auszuscheiden, Märchen von Wahrheit zu trennen, sein erstes Kriterium ist die Vereinbarkeit, die Erklärbarkeit durch ein Naturgesetz. Ich gebe Ihnen ein einziges Beispiel, das ist auch eines der Ausgangsbeispiele bei Ibn Khaldun ist, und er führt das recht aus, dieses Beispiel, er liebt es auch. Er sagt, in allen Lebensbeschreibungen von Alexander dem Großen, das war ja zu seiner Zeit ein Hero, Alexander der Große, und gut beschrieben, das Leben von Alexander dem Großen. In allen Lebensbeschreibungen von Alexander dem Großen kommt folgende Geschichte vor. Alexander lässt in Nordafrika am Nil, an der Nilmündung, eine Stadt bauen, die nach ihm benannt wird, Alexandrien in Ägypten. Und da lässt er einen Hafen anlegen. Und dort gibt es aber Monster, Meermonster, die dort seit Urgedenken wohnen im Meer und denen das nicht passt. Und die steigen immer auf, diese Monster, und verschrecken die Arbeiter, und er wird nie fertig mit dem Hafen. Und alle möglichen Maßnahmen, die Monster zu vertreiben, haben nichts genützt. Und dann, und das wurde ja auch immer wieder dargestellt, die Miniaturmalerei etc., lässt Alexander einen gläsernen Behälter bauen, und in diesen gläsernen Behälter setzt er sich hinein und lässt sich auf den Meeresgrund hinunter, taucht auf den Meeresgrund hinunter und zeichnet die Monster ab. Mit den Zeichnungen kommt er wieder herauf und lässt heroben sozusagen also Fakes, also Statuen oder Abbilder von diesen Monstern, die aber noch viel größer sind als die unten im Meer, malen und aufstellen, und dann kommen die Monster und sehen ihre Abbilder und schrecken sich selber so und verlassen den Ort, und der Hafen ist fertig, ja, fertig gebaut. Und da sagt Ibn Khaldun, das ist eine gut berichtete Geschichte, alle beschreiben das, manche sehr ausführlich in Details, aber sie ist sicher falsch. Ja? Und zwar ist sie aus zwei Gründen falsch, sagt er, und das ist eben dann schon, das zeigt dann schon seine Theoriebildung. Sie ist aus zwei Gründen falsch. Der erste Grund, das kann ein Mensch nicht überleben. Also Alexander hätte das nicht überlebt. Die Begründung, die er dafür angibt, habe ich nie verstanden. Aber das liegt daran, dass er sich auf die Naturwissenschaft seiner Zeit stützt. Er sagt, das Wasser ist von Natur, hat von Natur Hitze, und die Fische, die darin leben können, und entsprechend auch, falls es Monster gibt, die Monster, die darin leben können, die gleichen das durch eine natürliche Kälte aus, die hat der Mensch nicht, und darum sterben die Fische, wenn sie ans Land kommen, und der Mensch würde sterben, wenn er da in das Meer also auch mit dieser Glaskapsel, das geht nicht. Also aus naturwissenschaftlichen Gründen, sagt er, kann das nicht der Fall gewesen sein. Aber es ist wichtiger fast noch ein zweiter Grund. Er sagt, aus sozialpolitischen Gründen kann das nicht stimmen. Ein Anführer irgendeiner Gruppe, der sich einem dermaßen hohen Risiko aussetzt, das vollkommen irrational ist, der würde sofort abgesetzt. Alexander könnte nicht das getan haben, das widerspricht sozusagen einer sozialen, politischen Gesetzmäßigkeit. Und dann führt er noch Nebengründe an, der Ibn Khaldun. Er sagt, es gibt gar keine Monster, und es gibt so viele Monstergeschichten, die sich widersprechen etc., aber die sind nicht ganz so entscheidend. Also so scheidet er Punkt für Punkt sozusagen unmögliche Geschichtsdarstellungen aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Dann aber wird es interessant, wenn er unterscheiden will zwischen wahrscheinlichen und nur möglichen und unwahrscheinlichen Dingen. Da spricht er dann kulturalistisch so zum ersten Mal sozusagen. Weil bisher ist es ja einfach nur der Versuch, was heißt einfach, aber es ist nur der Versuch, Geschichte auf eine naturwissenschaftliche Art zu betreiben. Das war auch einmalig und erstmalig, aber das ist vielleicht heute nicht mehr so aufregend. Aber dann sagt er, wir können wissen, was in der Vergangenheit geschehen ist oder was bei anderen Völkern geschieht und warum es geschieht, weil es allgemeine Gesetze von Kulturentwicklung, würden wir heute sagen, gibt. Von Umran ist sein Wort, aber dieses Wort Umran, arabische Wort, ist ähnlich wie das lateinisch-deutsche Wort Kultur, auch von der Pflege her von etwas hat es die Wurzel. Das können wir wissen. Wir können also über unsere eigene Kultur und andere Kulturen sprechen und wissenschaftlich sprechen. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die verallgemeinerbar sind. Und damit hat er eigentlich so etwas wie eine Kulturwissenschaft oder auch eine Soziologie begründet. Die Details dieser Wissenschaft, die er da begründet hat, die übergehe ich jetzt. Ich wollte ihn nur in Erinnerung rufen. Haben Sie dazu Fragen? Ist Ihnen da eben Khaldun irgendwie, also können Sie mit der Skizze was anfangen? Ja? Okay, dann können Sie mehr nachlesen auf der Homepage. Bitte? Ja, ist auf der Homepage, ist der Text dazu, der, glaube ich, sinnvoller ist als das, was ich jetzt gesagt habe. Ja. Ich habe Galtung schon zitiert mit dem Aufsatz über Struktur, Kultur und intellektueller Stil. Das scheint mir direkt ein ähnliches Projekt gewesen zu sein, Ende des 20. Jahrhunderts, vor der Erfindung des Internet. Es gab damals, als Galtung über Struktur, Kultur und intellektuellen Stil geschrieben hat, gab es das Internet nicht. Es gab nur andere internationale, sagen wir, Kommunikationsformen. Aber vielleicht würde er, oder ich bin sicher, dass er jetzt, 20 Jahre nach der Erfindung des Internet, die Sache ganz anders beschreiben müsste. Insofern ist es auch schon wieder historisch, was da aus 1983 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Galtung hat damals behauptet, und es in einem Aufsatz und später in einem Buch zu belegen versucht, dass es Weltstile der Wissenschaft gibt, die heute, also 1980 herum, existieren, nebeneinander existieren, nicht wirklich miteinander kommunizieren. Und er hat die Sozialwissenschaften, denn er war ja ein Sozialwissenschaftler oder ist ein Sozialwissenschaftler, die sozialwissenschaftlichen Stile untersucht. Und da sagt er, es gibt grundsätzlich vier Weltstile, also vier große kulturelle Stile wissenschaftlicher Produktion, die sehr unterschiedlich sind in der Hinsicht, wie sie ihre Theorien entwickeln, welche Theorien sie entwickeln, welche Traditionen sie aufbauen und wie sie nach außen gehen, wie sie sich mitteilen, sozusagen. Diese vier Weltstile hat er benannt, mit halb erfundenen Namen. Der eine ist der saxonische, selbstverständlich angelsächsisch, ja, aber da gibt es Varianten, der saxonische Stil. Der andere, den nennt er teutonisch, denkt man auch an eine bestimmte Kulturregion. Der teutonische Stil ist aber nicht nur bei dem, woran wir wahrscheinlich zuerst denken, bei den Deutschsprechenden, sondern auch bei den Slawischsprechenden, der bestimmende Stil. Den dritten nennt er den gallischen, da gab es auch die Asterix-Bände schon zu der Zeit, also gallisch ist klar. Und den vierten nennt er den nipponischen Stil, den japanischen also. Die sind in vieler, vieler Hinsicht verschieden und ich habe es relativ ausführlich auf der Homepage exzerpiert, Sie können es etwa nachlesen. Ich möchte das jetzt nicht alles bringen, was ich dort exzerpiert habe, oder Sie lesen überhaupt den Aufsatz am besten selber. Die wesentliche Aussage ist, der intellektuelle Stil reicht tiefer als die Sprache. Der Stil reicht tiefer als die Sprache. Und der Stil betrifft, also sein Argument ist da zum Beispiel, man kann bei wissenschaftlichen Texten aus Afrika, die in einer ganz anderen Sprachtradition stehen, man kann bei einem englischsprachigen Text aus Afrika den gallischen Stil finden und umgekehrt, also den saxonischen Stil bei einem französischsprachigen oder bei einem portugiesischsprachigen Text etc. finden. Die Sprache ist sozusagen eine Ebene, aber darunter ist die Ebene des Stils und die ist stärker. Und diese Stile bilden jeweils ein Zentrum, haben jeweils Zentren und Peripherien. Mindestens eine, möglicherweise mehr Peripherien. Sie sind unterschiedlich stark, diese Stile, in ihrer Theorieproduktion, in ihrer Begründung von Theorien etc. Und sie haben sehr unterschiedliche Haltungen entwickelt dazu, was eigentlich wirklich gewusst werden kann, also was eigentlich die Instanz der Wahrheit ist. Das ist das Letzte, was ich Ihnen da von Galtung noch bringen will, nämlich die entscheidende kritische Frage, sagt er. Wenn ein in der Wissenschaft, in einer sozialwissenschaftlichen Debatte in einem saxonischen Stil vorgegangen wird, dann lautet die entscheidende kritische Frage an eine Theorie oder an den Vertreter einer Theorie, lautet die Frage, wie lässt sich das operationalisieren, was da behauptet wird? Wie lässt sich das belegen oder operationalisieren? Das ist die wichtige, entscheidende Frage. Im gallischen Stil ist die entscheidende Frage eine ganz andere, nämlich, wie lässt sich das in gutem Französisch sagen? Also da ist die Metris der Sprache nach Galtungs damaliger Diagnose ungeheuer hoch. Also der gallische Stil hat ohne dies nur ein Zentrum und das ist Paris, oder die Sorbonne, während der saxonische Stil mehrere Zentren hat, Oxbridge auf den britischen Inseln und dann noch an der Ost- und Westküste in den USA mehrere Zentren, also plurizentral. Der gallische ist ja monozentristisch, monozentral. Im nipponischen Stil, den teutonischen nenne ich zuletzt, im nipponischen Stil ist die entscheidende kritische Frage an eine Theorie oder an den Vertreter einer Theorie, die entscheidende kritische Frage nach Galtung, wer ist Ihr Lehrer, von dem der etwas vertritt. Also nicht die Frage, wie lässt sich das operationalisieren, wie lässt sich das belegen, sondern wer ist Ihr Lehrer, Wer ist da, in welcher Tradition stehen Sie? Wenn man das weiß, weiß man alles. Das war seine Erfahrung. Und er hat ja lange in Japan gelebt und auch unterrichtet. Und jetzt habe ich den teutonischen Stil und dessen entscheidende Frage noch nicht genannt. Sagt Galtung, ist die Frage, wie können Sie das ableiten? Also aus welchem Begriff können Sie dieses und diese und jene Behauptung ableiten? Die Teutonen, sagt Galtung, neigen dazu, der teutonische Stil neigt dazu, eine einzige Theorie zu entwickeln, die für alle Anwendungsfälle gilt. Eine einzige Theorie hat aber die Form einer Pyramide mit einem Spitzenbegriff oder Grundbegriff, aber der ist eben oben, aus dem alles ableitbar ist. Der Begriff des Geistes bei Hegel oder der Begriff der Produktion bei Marx und so weiter. Ein Begriff soll es sein, aus dem alles andere ableitbar ist. Und der teutonische Wissenschaftler steht und fällt mit dieser Ableitbarkeit. Der saxonische Stil produziert nicht solche großen Pyramiden, sondern kleine, Hypothesen begrenzter Reichweite. Der gallische Stil produziert Theorien, die in einer gewissen dialektischen Bewegung sind, die auch die Metris der Sprache prägt. Und der nipponische Stil, den stellt Gattung wie dieses buddhistische Rad dar. Also dieses Rad des Buddhismus, in dem es Speichen und Achsen und Bewegung gibt und keinen Stillstand, aber eine Verbindung aller Punkte mit jedem anderen. Das sind Stile und Gattung hat das, glaube ich, mit großer Kenntnis damals, und als ich dem Text zunächst begegnet bin, das war nach einem Auslandsjahr in den USA, da hat mir der Text unglaublich viel gegeben damals, weil ich plötzlich gemerkt habe, was ich da eigentlich nicht verstanden habe an den Diskussionen in Kalifornien bzw. in Österreich oder Deutschland. Was da eigentlich abläuft bei diesen Diskursen, die so unterschiedlich sind. Und da war dieser Galtung-Text für mich eine sehr aufschlussreiche Sache. Ich habe allerdings festgestellt im Laufe der Jahre, dass er immer schwächer wird, dieser Text von Galtung, diese Analyse. Und ich glaube nicht, dass das nur auf meinen Eindruck zurückgeht, dass diese Stile tatsächlich verschwinden. Also dass sie so nicht mehr beschreibbar sind, nach 20 Jahren Internet, wobei die ersten Jahre noch nicht so viel Einfluss hatten, aber seit einigen Jahren das Internet eine größere Rolle spielt als viele dieser Traditionen, die er da und eine schnelle eigentlich Rolle spielen, als viele dieser Traditionen, die er da vor Augen hat. Haben Sie dazu Fragen?
Es ist nicht auch eine Frage.
Wie man sieht, zwei, die anderen auch einmal. Aber ja, aber nein, ist schon gut.
Ist es nicht auch eine Frage der Organisation der des Wissenschaftsbetriebes? Wenn man in Amerika ein paar Leute kennengelernt, da ist der Zugang. Österreich, Deutschland etc. hatte sehr lange Zeit eine extrem verbeamtete Wissenschaftskultur. Ja.
Aber warum gibt es die? Also
da hätte
der Galtung als Soziologe...
Was sich auf die Verständlichkeit ausgewirkt hat natürlich.
Ja, aber warum... Warum gibt es diese Organisation der Wissenschaft und sie ist nicht anders organisiert? War ja seine Frage. Also das verschiebt seine Frage nur ein bisschen. Das behandelt er im Übrigen auch. Also er behandelt auch diese Frage der anderen Organisation von jetzt solche Einrichtungen wie Universitäten oder Akademien etc. Ja. Aber da sagt er, das ist ja... So zeigt sich, so organisiert sich Wissenschaft, weil man dem das zutraut, dieser Organisation das zutraut. Also die deutsche, die teutonische Wissenschaft, die er beschreibt, die gibt es ja so nicht mehr. Zumindest organisatorisch gibt es sie so nicht mehr. Und die gab es zu seiner Zeit, auch organisatorisch, Also das war das, die Lehrkanzel, das Ordinariat für irgendwas, und das hat nicht nur in der Philosophie, sondern eigentlich in jeder Wissenschaft so gegolten, und da gab es die Spitze und dann die Pyramide etc., die ganz streng artikuliert war, und da schildert er teilweise, er schildert ja nicht nur, wie da argumentiert wird, sondern er sagt, da finden dann blutige Kämpfe statt, natürlich. Die blutigen Kämpfe finden zwar überall statt, in allen Stilen, aber bei den Teutonen geht es etwas frontaler zu als bei den Saxonen zum Beispiel. Und sie organisieren es auch anders, natürlich. Ja. Jetzt, der Bologna-Prozess hat eine Organisationsform eigentlich kreiert, über Europa hinweg zumindest, die eigentlich solche Stile negiert. Bitte. Das ist auch seine Frage schon gewesen. Und das finde ich auch, das ist auch die wichtige Frage, natürlich. Also er stellt sich damals die Frage so, ist einer dieser Stile, er hat geglaubt feststellen zu können, die sind unterschiedlich kreativ. Ja? Also die Saxonen zum Beispiel neigen dazu, ihre Diskussionen so zu führen, dass möglichst viele Anregungen aufgegriffen werden. Ja? Also das nennt er auch demokratischer und so weiter. Aber egal, wie man das nennt, das hat ja einen Vorteil. Da werden mehr Erwartungen, schon, man erwartet auch etwas von den anderen, die nicht der gleichen Meinung und so weiter. Gut, das hat einen Vorteil. Aber andererseits, sagt er, sind die teutonischen Produkte, die dann herauskommen, manchmal schon auch wieder ungeheuer, nicht nur einflussreich, sondern halt auch wichtig und gut. Und auch die japanischen, deren große Kraft sozusagen im Kommentieren liegt, das geduldige Kommentieren, weil die Frage nach der Herkunft der Tradition steht ja auch immer damit, und wie unterscheidest du dich und was bringst du jetzt und so. Also welcher von diesen Stilen, das ist seine Schlussfrage im Buch und Aufsatz, welcher von diesen Stilen ist vorzuziehen? Welcher ist vorzuziehen? Und er kommt zu keiner eindeutigen Antwort damals. Er sagt, eigentlich ist man am besten dran, wenn man nicht im Zentrum eines dieser Stile lebt, weil man dann die anderen nicht kennt, sondern er kommt ja aus Norwegen, Galtung kommt aus Norwegen, in einer Peripherie, die möglicherweise zwei Zentren hat. Also das ist genau der norwegische Fall, das Saxonische und das Teutonische als Zentrum einer Peripherie. Da hat man sozusagen die Vorzüge und die Vorzüge der beiden, und die Nachteile kann man vermeiden und erkennen. Gibt es, damit endet seine Schlussfrage, für die Zukunft ist da zu erwarten, dass einer dieser Stile sich durchsetzt, etwa der Saxonische, durch die Verwendung der englischen Sprache weltweit, sich durchsetzt und die anderen verschwinden, ersatzlos sozusagen. Ist das seine Perspektive? Es scheint ihm leid zu tun, er scheint es auch nicht für wahrscheinlich zu halten, aber da ist er nicht mehr, da ist er ein Prophet sozusagen. Ja, das ist seine damalige Auffassung. Heute müsste er wahrscheinlich schon sagen, dass der saxonische Stil, den er nennt, sich wesentlich mehr durchgesetzt hat, also dass man da jetzt gegenüber auch dem gallischen etwa, ja, dass man da jetzt nicht mehr von gleichrangigen Stilen sprechen kann. Gut, nächster Punkt. Wenn es so ist, dass die Kulturen der Menschheit verschieden sind, und zwar auch hinsichtlich der Produktion von Philosophie, dann gibt es mehrere Ursprünge von der Philosophien der Menschheit und nicht nur einen Ursprung der Philosophie der Menschheit. Das ist eine triviale Aussage, Beinahe, aber das ist eine These, die in den Diskussionen um interkulturelle Philosophie manchmal sogar eine zu große Rolle gespielt hat. Die Frage nach dem einen Ursprung, nach den mehreren Ursprüngen oder nach den vielen Ursprüngen, oder gibt es überhaupt in jeder Gesellschaft und jeder Kultur eine authentisch entwickelte Philosophie? Das wäre sozusagen die zwei Extremantworten auf die Frage wären: Es gibt für alle Menschen eine richtige Antwort auf die Frage, wo und von wem ist Philosophie entwickelt worden, zuerst entwickelt worden. Das gibt es eine für alle Menschen richtige Antwort auf die Frage, auf diese Frage. Das ist eine extreme Antwort. Ja? Und diese Antwort hat bestimmt eigentlich die Geschichtsschreibung der europäischen Philosophie über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte. Man kann sagen, seit der Zeit der Aufklärung bis zum Ende des Kolonialismus, des politischen Kolonialismus, war das die Standardantwort. Und diese Antwort konnte man auch als Prüfungsfrage richtig beantworten. Man hat gesagt, Thales von Milet ist der erste Philosoph der Menschheit. Ja, das war eine richtige Antwort auf die Frage, wo und von wem wurde, wo liegt der Ursprung der Philosophie. Man konnte das auch ein bisschen ausführen, aber an sich konnte man es auch mit so einem Namen wie Thales von Milet beantworten, die Frage. Die andere extreme Antwort auf die gleiche Frage wäre: In jeder Gesellschaft, in jeder menschlichen Kultur wurde Philosophie immer schon entwickelt. Ja? Da kann man keinen Namen mehr nennen. Da wäre es sowieso zunächst einmal die Frage, ja, zähle auf, also welche Kulturen gibt es? Und das wäre schon eine endlose Geschichte. Aber dann noch einen Namen zu nennen für irgendwelche bestimmten Leistungen aller dieser Kulturen wäre schlicht unmöglich. Man müsste auch an vorschriftliche Kulturen denken etc. Also es wäre sinnlos, jetzt nach einer Person zu suchen oder auch nur nach den vielen Personen. Nur die Antwort als solche ist eine sehr gewagte. Also ich kenne eigentlich wenige, die, wenn sie es ernst meinen, das auch wirklich so sagen. Es gibt Aussagen in den Diskussionen über interkulturelle Philosophie, die lauten so, also eine ist mir jetzt genau wörtlich, ich nenne auch da jetzt nicht den Autor, das hat nichts zu bedeuten, weil es ja mehrere gibt, die immer wieder so reden, der sagt, jede Philosophie ist kulturell geprägt, ist Produkt einer Kultur, das sage ich auch. Und dann sagt er, und jede Kultur produziert Philosophie. Und dann sagt er, das weiß ich nicht. Also woher will ich das wissen? Woher will ich wissen, ob jede Kultur, jede menschliche Kultur, so etwas wie diese Grundfragen nach der Wirklichkeit, nach der Erkennbarkeit oder nach der Begründbarkeit von Normen, irgendwie explizit entwickelt hat, ob so etwas wie mein Vorbegriff von Philosophie sich bei allen Kulturen findet, das weiß ich nicht. Und das weiß niemand, das kann niemand wissen, weil es über die meisten der menschheitlich entwickelten Kulturen gar keine Daten dieser Art gibt. Das kann niemand wissen. Und es ist auch nicht notwendig, es zu behaupten. Es ist schon ausreichend, meine ich, aber das sollte man auch ernst nehmen, dass es wirklich einflussreiche, großräumige Kulturen menschheitlicher Geschichte gibt, die Philosophie entwickelt haben. Also das ist mit Sicherheit in Ostasien nachweisbar, es ist mit Sicherheit in Südasien, Indien, China, Japan, habe ich jetzt gemeint, also zunächst Ostasien, Japan und China, oder China zuerst zu nennen, in Südasien, bei den Indern und bei den Persern nachweisbar. Es ist mit Sicherheit in vorkolonialen Gesellschaften Afrikas nachzuweisen. Da gibt es das, da kann man das nachweisen. Es ist mit Sicherheit nachzuweisen, dass manchmal durch das Entstehen einer neuen Religionsgemeinschaft, der eklatanteste Fall ist dabei der arabisch-islamische Fall, beim Entstehen einer neuen Religionsgemeinschaft authentisch und aus den eigenen Möglichkeiten heraus Philosophie entwickelt wird. Damit meine ich diese erste Phase der arabischen Philosophie in Bagdad, bevor sie die Griechen kennengelernt haben. Und es ist wahrscheinlich auch nachweisbar, wobei ich mir da bezüglich der Quellen nicht so sicher bin oder nicht so sicher finde, es ist wahrscheinlich auch nachweisbar, dass es in der aztekischen Gesellschaft Texte dieser Art gibt, die man explizit als philosophisch zeigen kann. Aber, und das sind schon sehr wichtige Fälle, und dass so etwas auch in modernen Gesellschaften wieder passiert und entsteht, aber die sind alle unterschiedlich und diese wichtigen Fälle reichen mir sozusagen aus, um zu sagen, man darf sich nicht auf eine Tradition beschränken. Man muss eigentlich, wenn man schon unterwegs ist, Allgemeines zu fragen und zu begründen, dann muss man sich eigentlich mit dem Vielen auseinandersetzen. Man muss nicht nach allem suchen, aber nach dem Vielen schon. Das ist dieser Punkt. Und jetzt hätte ich einen interessanteren, glaube ich, für Sie. Wenn man das tut, also wenn man diese These akzeptiert, es gibt viele Ursprünge und diese Ursprünge haben auch unterschiedliche Entwicklungen und die unterschiedlichen Entwicklungen betreffen nicht nur verschiedene Sprachen und Stile, sie betreffen Weltbilder, Grundbegriffe, Grundorientierungen und einige dieser vielen Ursprünge der Philosophien in der Menschheitsgeschichte wirken in der heutigen globalen Gesellschaft immer noch und nehmen auch nicht ab, sondern wirken stark. Wenn man das alles akzeptiert, dann muss man sich doch die nächste Frage stellen, und wie nehmen wir einander wahr? Also wie können wir das Fremde wahrnehmen oder verstehen? Ist es nicht so, dass immer, wenn wir über das ganz Vertraute hinausgehen, irgendwelche Fremdbilder konstruieren, notwendigerweise konstruieren, Fremdbilder, die Begegnung oder Auseinandersetzung mit dem anderen dann doch wieder unmöglich machen oder in Frage stellen. Um Ihnen die Gefahr oder auch die Chance, die da gegeben ist, ein bisschen zu illustrieren, lese ich Ihnen jetzt eine Beschreibung vor, eine Selbstbeschreibung vor. Und ich bitte Sie, wenn ich das vorlese, darauf zu achten, es ist ein längerer Text, den ich jetzt lese, ich bitte Sie darauf zu achten oder sich selber zu fragen, ist das wahr, was da drin steht in der Selbstbeschreibung, oder leuchtet Ihnen das ein, was da in der Selbstbeschreibung steht, oder könnte diese Selbstbeschreibung auch über jemand oder eine andere Gruppe als die, von der die Rede ist, gehen? Also wenn Sie sich diese Frage stellen, ob es einleuchtet und ob es auch unter Umständen über eine andere Gruppe so gesagt werden könnte, dann wäre das sinnvoll. Ich lese jetzt. Wir Japaner sprechen die Dinge nicht aus. Inhalte werden bei uns verinnerlicht und nicht ausgesprochen. Die Europäer aber sprechen. Eine Rede in Japan ist immer eine Ausrede. Und die Europäer, die sprechen immer und sie sprechen alles aus. Das Anderssein der Europäer hat mit einem anderen Bewusstsein zu tun oder vielleicht sogar mit mehr Bewusstsein. Man geht in Europa für seine Rechte vor Gericht viel schneller und öfter als bei uns. Das hat mitunter seine Vorteile, es hat aber auch seine Nachteile. weil von da weg alles Wort für Wort ausgesprochen und ausformuliert ist, weil es kein Zurück mehr gibt. Man vertraut in Europa dem Gesetz, man vertraut der Sprache und eigentlich nur der Sprache. Japanischem Nicht-Davon-Sprechen ist es nicht geheuer. Wir ertragen sprachliche Exaktheit nicht und machen lieber Verfassungsartikel, die ein Unbrauchbares sowohl als auch beinhalten. Europäische Exaktheit wäre unsere Unentschiedenheit ein Gräuel. Die Europäer schaffen eine Bürokratie, die fast unerträglich ist. Formulare, Formulare, Formulare. Es gibt in Europa nichts mehr, was nicht gesetzlich geregelt wäre. Auch die Europäer beklagen sich darüber, aber da gibt es kein Zurück mehr. Die Formulare nehmen dauernd zu. Mit ihnen auch, das muss gesagt sein, die Gerechtigkeit. Aber wo endet das? Kann man Demokratie durch Gesetz erzwingen? Ich meine das als echte Frage und entsprechende Gegenfragen an Japan wären nicht unberechtigt. Die Europäer sind eigenartige Internationalisten. Sie haben sich wirklich der Welt geöffnet, aber sie können es nicht lassen zu erobern. Sie begreifen und ergreifen zu schnell. Sie verstehen die Welt nur, wenn sie europäisiert ist. Die Europäer sind politisch ganz und gar keine Imperialisten mehr, aber ihr untauglicher Versuch, kosmopolitisch zu sein, wirkt imperialistisch. Dabei sind sie keineswegs weltfremd. Bücher von europäischen Autoren über andere Erdteile sind immer wieder von hohem Sachverstand, von höherem jedenfalls, als diese meine Zeilen über Europa. Europäische Autoren verlassen sich nicht auf Gefühl, sie suchen die Fakten und sie sprechen sie aus und formulieren sie. Aber den Europäern gelingt das Leben nicht. Europa, Leben in Europa macht mich traurig. Die Europäer erinnern mich an die Unmöglichkeit des Lebens schlechthin. So viel der Text. Also leuchtet Ihnen das ein als eine Selbstbeschreibung? Könnte das eine japanische Selbstbeschreibung sein? Könnte ein Japaner, eine Japanerin Europa so sehen, gesehen haben? Das ist eine Frage. Ja? Ja? Haben Sie von Japanern so schon solche Dinge gehört oder gelesen manchmal? Bitte.
Zum Teil ist es schon plausibel, also dieses Misstrauen gegenüber der Sprache.
Ja.
Aber was ich einen großen Widerspruch zum Leben in Japan gefunden habe, ist, dass die Bürokratisierung ist keineswegs weniger als hier. Das
ja.
treibt ganz wilde Blüten.
Ja.
Also dieses Argument ist ganz bestimmt nicht.
Das sagt ein Japaner wahrscheinlich nicht. Ja. Also es könnte ein Text sein, der gar nicht von einem Japaner ist. Oder? Dieser Bürokratiepunkt, der irritiert immer auch als Erster, ja, weil man sagt, na, das, ja, in Japan hat man eher den Eindruck, das ist noch stärker. Ja. Also wenn das kein Text von jemandem aus Japan ist, könnte es auch sein, dass der Text gar nicht über Japan und Europa ist, oder? Könnte das sein? Könnte das ein Text über ein anderes Land oder offensichtlich sind zwei Länder oder zwei, ein Erdteil und oder größere Region und eine kleinere Region verglichen? Italien, Deutschland, könnte, was wäre dann Italien?
Die nicht so bürokratisiert sind.
Also Japan. Also wenn Sie sagen, da könnte man lesen, die Europäer, die Deutschen, ja, wir Italiener sprechen die Dinge nicht aus, Inhalte werden, gut, die Italiener sprechen, also ich war jetzt ein paar Tage in Italien, Inhalte werden bei uns verinnerlicht und na, das wird irgendwie nicht so. Also zumindest unserem österreichischen Italienerbild nicht ganz entsprechen.
Mich erinnert es eher an den südostasiatischen Raum.
Ja?
An Laos, würde ich sagen. Also
an?
Laos zum Beispiel.
Laos. Ja, also die Laoten sprechen die Dinge nicht aus.
Ja, Details zum Beispiel, würde ich sagen, Teils recht weniger Dinge
aus.
Aus.
Ja. Als?
Als ja, Sie. Als man es jetzt zum Beispiel, ich mag es nicht verallgemeinern, aber schon, ich denke, man ist schon direkt da jetzt in Österreich.
Aha, also es könnte also zwischen Laos und Österreich sein.
Ja, zum Beispiel, ja. Ich kann mich eher daran erinnern. Ich meine, ja. Die Bürokratie gibt es da jetzt auch ja. Nicht.
Ich höre dann eh bald einmal auf mit dieser Frage, aber gehen wir noch ein bisschen weiter.
Es gibt ja innerhalb einer Kultur sein, zum Beispiel zwischen Stadt und Land.
Es könnte auch innerhalb einer Kultur sein, zwischen Stadt und Land. Ich mache jetzt nur einen Vorschlag. Ja? Also ich komme aus dem Pinzgau herkunftsmäßig, das ist eine ländliche Region in Österreich. Wir Pinzgauer sprechen die Dinge nicht aus. Inhalte werden bei uns verinnerlicht und nicht ausgesprochen. Also das trifft schon eher auf die Italiener zu, glaube ich. Die Wiener aber sprechen. Eine Rede in Pinzgau ist immer eine Ausrede. Und die Wiener, die sprechen immer und sie sprechen alles aus. So, denken Sie an sowas. Und es wäre nicht vollkommen unplausibel, oder? Dann bei den Formularen geht es nicht, weil das... Und es wird auch in Japan funktionieren. Wir ländlichen, ja, und die Tokyota oder so. Ja. Also Stadt und Land könnte es auch sein. Ja. Das ist übrigens die Intention hinter dem Text gewesen, den ich noch nicht aufgeklärt habe. Der Text ist natürlich ein Fake. Also so wie ich ihn zuerst gelesen habe, wurde er nie geschrieben. Aber die Intention hinter dem Fake war genau das. Die nehme ich jetzt sozusagen mal hinweg. Der das gefaked hat, also ich sage es dann gleich, oder haben wir noch eine Möglichkeit? Wie? Ja? Ja.
Grundsätzlich, dass da einfach verschiedene Kommunikationsfabriken stattfinden.
Ja, also man kann auch herunterbrechen sozusagen. Da sind Japan ein riesiges Land und Europa eine ganze Region. Dann innerhalb, man könnte noch weit heruntergehen. Nicht mit allen Dingen, mit der Bürokratie geht es da nicht, aber ja. Ja, ist das eigentlich, kann da eigentlich zwischen, wenn ich mir jetzt dann diese Selbstbeschreibung noch einmal vorstelle, wenn das so das Selbstverständnis und das Fremdverständnis wäre zwischen Japanern und Europäern, wie würden dann überhaupt Dialoge ausschauen? Hätten die nicht große Schwierigkeiten? Das muss man sich fragen. Ich löse die Sache auf, wenn es Ihnen recht ist. Also der Text stammt... ursprünglich von Peter Pixel, das ist ein Schweizer. Der sehr schöne Kinderbücher geschrieben hat, aber ich habe auch schon länger nichts mehr von ihm gehört. Peter Pixel, und der ein Jahr als Stadtschreiber in Frankfurt am Main gelebt hat, und dort hat er diesen Text geschrieben. Also der Text, ich lese den jetzt nur mehr im Anfang, lautet: In Wirklichkeit, wir Schweizer sprechen die Dinge nicht aus, Inhalte werden bei uns verinnerlicht und nicht ausgesprochen, die Deutschen aber sprechen. Also die Japaner sind durch Schweizer zu ersetzen oder waren ursprünglich Schweizer und die Europäer sind die Deutschen. Von wem stammt der Fake? Das war Eva Hohenstein. Dem Sie jetzt hier noch öfter begegnen werden. Elmar Hohenstein hat diesen Text auch verschiedenen Auditorien vorgetragen, unter anderem in Japan, ein paar Mal sogar. Und in Japan ist auch diese Bürokratiefrage. Also das mit der Bürokratie ist Ihnen vorgekommen, den japanischen Zuhörern, da stimmt irgendwas nicht, weil das bei uns, haben sie gesagt, mindestens so wie in Europa. Aber sonst war ihnen der Text sehr einleuchtend und sie haben sich gefragt, ob er eher aus Kyoto kommt oder eher aus Tokio. Also eher aus der, von der Todai, aus der analytischen Tradition oder eher aus der Nishida-Tradition, der Kyoto-Schule. Für beides und gegen beides spricht etwas und was da für konfuzianisches Selbstverständnis dahinter ist und so. Also sie haben bis auf die Bürokratie, das haben sie gesagt, das ist irgendwas, das stimmt irgendwie nicht. Also er hat, Hohlenstein hat diesen Fake ein paar Mal auch versucht und er will damit eigentlich zwei Dinge zeigen. Und da haben Sie vorhin den richtigen Hinweis gegeben auf das, was Hohlenstein zeigen will. Hohlenstein will damit zeigen, dass intrakulturelle, innerhalb einer, was man nennt Kultur, intrakulturelle Unterschiede und Ähnlichkeiten genauso, also parallel stark und schwach und weniger und fremd und Zuschreibung, Selbstzuschreibungen sind wie interkulturelle. Und da ist sein Trivialbeispiel dafür die Unterhaltung eines japanischen Bauern mit einem Bauern aus der Schweiz, wo Herr Hohlenstein stammt, ist nur aus linguistischen Gründen so schwierig, weil sie die Sprache nicht, weil sie keine gemeinsame Sprache haben. Aber die Unterhaltung des japanischen Bergbauern und des Schweizer Bergbauern jeweils mit einem Universitätsprofessor in Zürich oder in Kyoto, die ist nicht aus sprachlichen Gründen so schwierig, sondern aus anderen. Ja, aber genauso schwierig. Oder manchen Dingen sogar schwieriger. Also der Dialog, nachdem er ja eigentlich die ganze Zeit dann zu fragen hat bei solchen Sachen, der ist in keinem Fall garantiert. Und die Fremdzuschreibung findet auf allen Ebenen statt. Sie haben sogar auf die Ebene der Familie heruntergebrochen und das ist auch richtig, sicher. Findet das statt. Also man hat solche Fremd- und Selbstbilder und sie sind nicht zutreffend. Auf der Homepage ist das Thema wiederum ausführlicher, als ich es jetzt vorstelle, und ich möchte mit einem zweiten Beispiel, das aber wesentlich kürzer ist, als dieses jetzt mit den Japanern bzw. Schweizern und Deutschen enden. Und dieses ist ein Beispiel aus einer längst vergangenen Vergangenheit, dem Sie als Beispiel kein Gewicht beimessen müssen. Aber wofür es in der Gegenwart vergleichbare Fälle gibt. Und ich nehme dieses Beispiel, weil es so besonders absurd ist. Bei diesem Pixel- und Hohlenstein-Text war ja nicht so besonders absurd, oder? Da waren eigentlich eher plausible Fremdzuschreibungen. Es hat nur uns überrascht, dass die Japaner weniger bürokratisch sein sollen oder so. Aber es ist auch nicht absurd. Und dieses zweite Beispiel ist besonders absurd, glaube ich, für jeden in der Gegenwart. Es ist folgendes. Im Jahr 1502 wurde von einem portugiesischen Seefahrer Cabral das heutige Brasilien entdeckt. Also es heißt erst viel später so, die Gegend etc. Das ist jetzt nicht wichtig. Bereits 4 Jahre nach der Entdeckung dieser Weltgegend berichtet ein Agent der Fugger, also ein deutscher Kaufmann, über die Sprache dieser Menschen dort im heutigen Brasilien und sagt, sie haben drei Laute können die dort nicht aussprechen. Und das ist sehr interessant für unsere Handelsbeziehungen zukünftig, also für das, wie wir dort vorgehen werden. In dieser Gegend, sie können 3 Laute nicht aussprechen, nämlich F, L und R. Ja? Er sagt nichts darüber, was sie sonst für Laute haben und ob sie Laute haben, die wir im Deutschen nicht aussprechen können, ist ihm egal. F, L und R fehlt. Ja? Und warum ist das überhaupt von Bedeutung für die künftigen Handelsbeziehungen etc.? Ja, ganz einfach, das sind die Anfangsbuchstaben der drei wichtigsten Begriffe, auf Lateinisch allerdings, der drei wichtigsten Begriffe, auf denen die Ordnung einer Gesellschaft ruht, nämlich von Fides, Lex und Rex. Das ist eine verwickelte Sache, die Grammatik der Welt sozusagen. Ist deswegen verwickelt, weil das ja in einem deutschen Bericht steht und er nimmt die drei lateinischen Wörter. Wenn er es auf Deutsch gesagt hätte, hätte er sagen müssen Glaube, Gesetz und König, und das ist beinahe nur ein Laut, G, G, K, ne? Das ist nicht das K vom G nicht so verschieden, aber Glaube und Gesetz ist überhaupt nur dasselbe Anfangsbuchstabe. Warum ist das so dramatisch, dass die das nicht aussprechen können, das F, L und R? Also man muss länger sich damit beschäftigen, um die Logik zu erkennen, deswegen finden wir es heutzutage alle absurd. Aber es ist eine Logik dahinter. Erstens, die Grundsprache, die Vernunftsprache aller Menschen ist Latein. Wir haben sie nicht mehr, wir können dieses ursprünglich nicht mehr, aber eigentlich ist das die Ur- und Grundsprache aller Menschen. Das ist aber schon geschenkt sozusagen. Zweitens, warum können die F, L und R nicht sagen? Weil sie die Begriffe nicht kennen. Die haben keinen Begriff von Glaube dort in Brasilien. Die haben keinen Begriff von Gesetz und die haben keinen Begriff von Autorität oder König. Und das bedeutet, sie müssen gelenkt, geleitet werden. Es muss ihnen das Gesetz gebracht werden. Also sie sind in einem vorgesetzlichen, vormenschlichen Zustand eigentlich. Da ist notwendig, dass man sie in allem lenkt und leitet etc. Und das wird tatsächlich, und zwar bis ins 18. Jahrhundert, findet sich immer wieder der Hinweis auf diese, also über 250 Jahre lang, auf diese F, L und R Defizienz des Quechua oder der Quechua-Sprachen. Das ist eine sehr absurde Geschichte, scheint einem, aber im 20. Jahrhundert, worauf mich Walter Schicho vom Institut für Afrikanistik aufmerksam gemacht hat, der hat einmal dazu etwas publiziert, im 20. Jahrhundert finden wir das gleiche Argument, das strukturell komplett gleiche Argument in Bezug auf Bantu-Sprachen vor. Warum kann es keine vollständige Entkolonialisierung in Schwarzafrika geben? Weil diese und jene Bantu-Sprache die Futurform nicht kennt, die Zukunftsform nicht kennt und auch bei der Unterscheidung von Geschlechtszuschreibungen nicht logisch rational vorgeht. Und das ist sowas von, da ist auch die Grammatik der Welt, wird auf die Welt, die Welt der Grammatik wird zur Grammatik der Welt. Und das ist dann besonders absurd, wenn so jemand das auf Deutsch schreibt, dass es eine Bantu-Sprache gibt, die bei der Zuschreibung von Geschlechtern nicht rational vorgeht. Dann ist ja sofort die Nachfrage, woher haben wir das eigentlich, dass der Löffel rationalerweise männlich und die Gabel rationalerweise weiblich und das Messer sächlich ist. Das kann man ja, glaube ich, wirklich niemandem erklären, mit irgendwelchen rationalen Argumenten. Und warum fehlt dann eigentlich auch im Deutschen die Zukunftsform? Warum verwenden wir da ein Hilfszeitwort? Ich werde jetzt aufhören. Das ist die Zukunft. Ich werde jetzt aufhören. Also das stimmt übrigens. Ich werde jetzt aufhören. Fehlt die Zukunftsform, wenn die bei dieser Luba oder Kiluba war es, Bantu-Sprache fehlt, wird daraus die Konsequenz gezogen. Das heißt, es ist keine Entwicklungsperspektive in dieser Sprache zu denken, ja, und darum muss gelenkt werden mit Hilfe des Englischen etc. Und beim Deutschen, wo die Zukunftsform ebenfalls fehlt, trifft das nicht zu. Also es gibt den Fall mit F, L und R vielleicht nicht mehr, aber ähnliche Dinge, Fremdzuschreibungen bis in die Gegenwart. Danke.